Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 4. März 2025. Willkommen zum 42. Mikrogespräch. Heute werden alle Fragen beantwortet. Chris Reiter, ich grüße dich.
Ja, grüß dich. Danke, Marco.
Chris, wer bist du und was machst du?
Ja, ich heiße Chris Reiter. Ich bin ein Redakteur bei Bloomberg News und habe neulich ein Buch geschrieben über Deutschland. Ich bin gebürtiger Amerikaner, aber wohne in Deutschland seit über 20 Jahren und wie man klingt von der, meine Nachname habe ich auch deutsche Wurzeln und so. Mein Vater ist Deutscher und ist in Bayern aufgewachsen und ich habe überraschenderweise nach Berlin umgezogen, als ich etwa so knapp 30 Jahre alt war und wohne seit, glaube ich, wie gesagt, seit 20 Jahren etwa in Deutschland.
Du hast das Buch zusammen mit Will Wilkes geschrieben.
Genau, er ist auch ein Kollege aus Bloomberg und wir haben ziemlich viele Geschichten zusammen gemacht, dann haben wir irgendwann diese Idee, ein Buch zu schreiben.
Was dann wiederum auf Englisch und auf Deutsch erschienen ist, ne?
Genau.
Und sich dem Thema Deutschland widmet.
Genau.
Und es hat den schönen Titel, ich sag's mal, Totally Kaputt, wie Deutschland sich selbst zerlegt.
Ja.
Das klingt ja aufregend.
Genau, ja, was ich sage dazu ist, dass es gibt ein Fragezeichen am Ende von Totally Kaputt. Der ist wichtig, diese Fragezeichen, weil auch in das Buch, es geht darum, dass hoffentlich wird Deutschland nicht so totally kaputt gehen. Aber ist leider so ein bisschen auf dem Weg, wenn man nichts ändert.
Vielleicht fangen wir dann da mal an. Wie steht's denn um Deutschland? Geht's uns so schlecht? Also ich habe ja immer das Gefühl, vielen Leuten geht es noch sehr gut. Mancher sagt viel zu gut.
Mhm.
Aber euer erstes Kapitel heißt dann auch gleich, das Haus verfällt. Also das ist ja dann schon die Ansage, dass es doch Zweifel gibt, ob es uns wirklich so gut geht, wie es manchmal scheint.
Ja, ich glaube, das ist eine der Grundprobleme jetzt, was wir gesehen haben bei Deutschland. Weil es gibt einige Leute, so es geht denen sehr gut. Aber es gibt für viele Leute und leider eine zunehmende Zahl an Leute, wo es denen sehr schlecht geht. Und diese Auseinanderdriften, diese Ungleichheit ist so ein Kernproblem und was wir immer hören, so manchmal, wenn wir sagen, und besonders weil ich Amerikaner bin, sagen viele, dass like, aber in den USA ist es noch schlimmer. Das ist vielleicht wahr, aber ist das die Maßstab, die Deutschland setzen will? Und in Ehrlichkeit ist in den USA ein ganz anderer Maßstab, ist eine ganz andere Erwartungshaltung von der Gesellschaft. Man hat diese Pioneer Spirit oder so, wo man denkt so, okay, jeder kann sich schaffen. Und dass die Wahrheit entspricht oder so, ist noch eine andere Sache. Aber man erwartet in den USA so diese Ungleichheit. Das ist so, man nimmt es nicht als schlimm. Aber in Deutschland diese Idee so von Sozialstaat und das Wohlstand für alle, diese geteilte Wohlstand, deswegen ist Ungleichheit in Deutschland schon eine schwierige Problem. Und das ist eine Herausforderung, aber nur eine von denen, so dass Deutschland jetzt gerade mit zu kämpfen hat.
Ich habe gestern mal auf Blue Sky einen kleinen Ausschnitt aus eurem Buch geteilt und die erste Reaktion oder eine Reaktion, die ich dann von jemandem erhalten habe, Deutscher, der aber wohl im Ausland lebt, war von einem Ami und einem Engländer lasse ich mir gar nichts erzählen.
Ja.
Die haben ja selber genug eigene Probleme.
Also, genau.
Das würde mit deinem Eindruck, den du jetzt geschildert hast, sehr kongruent gehen. Ne?
Genau. Ein bisschen, das ist sehr leicht getan dann zu sagen, okay, aber wir sind auch genauso, wenn ich ehrlich bin, so like, mein Opa war auch Nazi. Ja. Aber ich habe Deutschland gewählt. Ich bin hier seit 20 Jahren, habe Kinder hier. Auch Will hat 2 Kinder hier. Ich habe sogar 5 Kinder hier. Auch alle Berliner. Und so, wir sind Teil der Gesellschaft. Und da wir kommen von einer anderen Länder und haben unsere andere Erfahrung mitzubringen, das wird leicht so abgetan, dass, also sie sind nur Ausländer oder so, sie sind nur Army, sie verstehen Deutschland nicht. Aber es ist gerade, finde ich, dass dieser Eindruck, dass Deutschland einfach mehr Ideen von außen holen soll, gerade in dieser Zeit. Wenn man guckt, was die Ideen, die dahinter, was Deutschland steckt, fängt dann zu brockeln. Deutschland braucht neue Ideen. Und da versuchen letztendlich in das Buch zu beschreiben, dass Deutschland hat ein gesundes Basis. Ein guter Fundament. Und deswegen diese Haus brockelt oder so, es geht zurück zu dieser Idee, diese Metapher, die wir versuchen um zu etablieren, dass Deutschland gleicht sich so ein Gründerzeithaus, das erst aber so lange nicht renoviert ist. Und ja, aber die Idee, dass wir haben einen anderen Blickwinkel aus Deutschland, aber wir sind hier fest verwurzelt.
Ich fand es ganz interessant, dass ihr auch das Thema Migration, quasi eure eigene Migration, gleich am Anfang auch aufgemacht habt dann in dem Sinne, ne? Mit allem, was dazugehört. Und der Kern des Ganzen, wenn ich es mal versuche runterzubrechen, oder du kannst mir gerne widersprechen, weil es ja dein Buch ist, der Kern, hatte ich so den Eindruck, war, Deutschland weiß ja im Grunde selber nicht, was es ist. Na, also es ist halt irgendwie Land, es ist irgendwie da, das macht irgendwie Geschäfte, das stellt irgendwas her, das verkauft, das ist Exportweltmeister, hat irgendein Wirtschaftswunder erlebt. Was ja auch schon wörtlich sehr interessant ist, das war jetzt auch nicht erarbeitet, das ist ein Wunder, das über uns gekommen ist. Das Wunder zieht sich ja auch durch Deutschland durch, ne, dieser Begriff. Und irgendwie gibt es immer wieder diese Leitkulturdiskussion, aber was ist Deutschland? Keiner kann es beantworten. Und ich fand es deswegen sehr interessant, das tatsächlich bisher nur von Migranten erlebt, allerdings nicht von weißen Migranten. Das habe ich noch nicht gehört. Das hätte jetzt die Ersten gewesen. Es geht aber auch ein bisschen kongruent mit dem, was man dann so aus Ostdeutschland hört, wenn man dann so über die Wendezeit spricht. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass ihr halt auch diese Beobachtung habt. Also euch fehlt komplett so diese Idee, was ist dieses Land eigentlich?
Ja, das macht es schon ziemlich schwierig, ganz zu Hause zu fühlen in Deutschland. Auch wenn ich als, wie gesagt, so, okay, ich bin so deutsch, wie es geht, so biodeutsch, wie es geht, aber es trotzdem bin irgendwo anders sozialisiert. Und so diese Idee, dass man so trotzdem diese Zuhausewohl fühlt. Ich bin derjenige, der like aus Migranten so der total hier reinpasst oder so. Mhm. I mean, es ist ganz klar, es ist auch das mit der Nachkriegsgeschichte und man hat gemerkt, also in den letzten Jahrzehnten, so also diese Idee, und ich finde, das, was ist Deutschland? Wo hört es auf? Wo fängt es an? So als Amerikaner oder so denkt man nicht so viel an, was USA ist. Es hat diese Zugehörigkeit geschaffen. Das Nation Building ist in USA, ist ein Kernkompetenz von USA. Und so hat man viel Möglichkeiten da als Amerikaner, egal wo man kommt, so als Amerikaner zu fühlen und so das Gefühl zu haben, ein Teil von der Gesellschaft zu sein. In Deutschland ist es so eine Erwartung, dass das Deutschsein ist irgendwie existiert, ist einfach so. Und muss man da anknüpfen, wenn man Ausländer ist? Und muss man so praktisch seine eigene Identität aufgeben? Aber ist es nicht richtig ganz möglich? Ich meine, eben diese Kommentare, dass du geschildert hast, so, ich lass mich keiner Amis oder Briter sagen, was es mir zu tun hat im Land. Aber, ganz ehrlich, das ist ein bisschen einfach gesagt. Ich finde es, Deutschland hat eine ganz besondere Schwierigkeit und vielleicht eine ganz deutsche Schwierigkeit, so, um zu beschreiben, was ist Deutschland und warum. Und wir finden so, ein bisschen in das Buch, dass Deutschland soll es so ein bisschen in dem Sinn es sein lassen mit dieser Idee, was sind wir, woher kommen wir und mehr widmen zu dieser Idee, wo wollen wir hin als deutsches Gesellschaft, aus Deutschland. Und was der Nachkriegsdeutschland so ausgemacht hat, ist dieser unheimliche, starke Wirtschaftserfolg. Und die Wirtschaftswunde, das war ein Kern für das Nachkriegsdeutschland, das aus dem Krieg, aus dem Trümmer des Krieges so zu einer Wirtschaftsmarkt zu etablieren. Und daraus kann und soll Deutschland stolz sein. Aber wenn ein großen Teil der Identität darin ausmacht, dass man wirtschaftlich erfolgreich ist. Und dann das Problem ist, was wir sehen in den letzten ein paar Jahren, wenn das Wirtschaftserfolg nicht mehr da ist, dann bröckelt es ziemlich viel in dem Land. Mhm. Und das haben wir schon gerade gesehen bei der Bundestagswahl, war plötzlich so verdoppelt der AfD rechts außen und ein Drittel der Wählerschaft wählt nicht mehr die demokratische Mitte. So das zeigt, wie fragil irgendwie das Land ist im Moment. Was hat nicht diese Kernideen, was Deutschland ist und nicht entwickelt? Wohin gehen wir? Was macht uns aus? Und wie kann man, wenn man und auch, das ist auch innerhalb Deutschen, zwischen Ost- und Deutschland, Ost- und Westdeutschen, ist ganz klar, große Risse entstanden seit der Wiedervereinigung. Und das wurde auch nicht wieder zugenäht oder ist zugekleistert, wie das Land zu vereinen war. Und deswegen braucht es, glaube ich, neue Ideen, so wie man Deutschland als nationale Einheit fühlen und auserleben kann. Braucht neue Ideen. Deswegen versuchen wir da ein bisschen so Anstoß zu geben.
Ihr habt einen Satz geschrieben, der so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, weil ich ihn sehr prägnant auch dazu fand, das war, in Deutschland geht es nur um Geld. Da nehme ich jetzt gerne wieder meinen Kommentar aus dem Internet. Ich habe da nämlich geantwortet, naja, also wenn ich dem Buch folge, sind die beiden schon Deutsche. Und dann kam dann zurück, aber dafür werde ich sicherlich nicht 24 Euro ausgeben. Und ich fand das im Sinne des Buches wirklich sehr ironisch, weil das genau dieses Problem, was ihr beschrieben habt, da dann wieder aufploppt. Und das eine ist ja, was du gerade eben gesagt hast, ne, dieses Geld verdienen, also dieses, was bleibt eigentlich, wenn die Wirtschaft nicht mehr läuft? Wenn man das so aus dieser ostdeutschen Ecke herausdenkt, muss sich der Ostdeutsche natürlich fragen, war er denn jemals in der Lage, diesen Anspruch zu erfüllen? Ja, also erst hat man ihm den nicht übermittelt, dann hat man ihn mit Geld überschüttet, dann wurden die Straßen hübsch gemacht, aber es wurde dort auch nicht irgendwie was aufgebaut, wo man sagen konnte, okay, dann damit kann der dann Geld verdienen. Also es gibt diese Insel, ne? Dresden, Leipzig und so weiter, aber es gibt halt in der Fläche da recht wenig. Da kann man ja dann schon, also mit der These, die ihr dann da aufgestellt habt, schon recht gut arbeiten und sehen, wo sich so eine Unzufriedenheit kanalisiert. Gerade auch dann, wenn jetzt die Wirtschaftskrise oder die bröckelnde Wirtschaft oder die, wie auch immer man es bezeichnen will, da jetzt reinspielt und quasi überall für Verunsicherung sorgt. Also die einen, die weniger verdienen, die anderen, die vielleicht sozial abrutschen und die, die ohnehin unten sind und dann immer mehr zu kämpfen haben.
Mit der wirtschaftlichen Probleme kommt diese ganze Probleme, die vorher ein bisschen gedeckt war, mehr zum Vorschein. Aber ich finde es auch, dass Geld ist immer eine schwierige Frage. Wenn man hier in Deutschland ist, besonders als Ausländer, so zum Beispiel, wenn wir so ganz zwischenmenschlich, dass man geht raus mit Freunden und dann, zahlt eine Runde. So, Bierchen für das Tisch. Und manchmal ist es mehr Leute, manchmal ist es weniger, aber man nimmt es nicht so genau. Und das ist manchmal mit deutschen Freunden, Kollegen und so, dann ist es so ganz penibel aufgeteilt. Wer hat was zu zahlen? Und da verliert man ein bisschen, finde ich, diese Zwischenmenschlichkeit. Wenn man richtig befreundet ist, dann zahlt einer, it comes out in the wash,
alles verläuft sich,
gleicht sich aus, Ich finde es öfter in Deutschland, als ich überhaupt jemals in USA erlebt habe, auch wenn Leute von verschiedenen, Einkommensverhältnisse haben, aber versucht man jedes was zu geben, wenn man befreundet sind. Deutschen geben sich auch schon sehr viel Mühe. Aber diese Geldfrage irgendwie ist auch ein bisschen komisch irgendwie.
Ich habe so das Gefühl, zumindest in den Städten hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen aufgelockert, so in den letzten 10, 15 Jahren. So ein bisschen mein Eindruck, aber weil früher hätte es das nicht gegeben, dass man öfter mal sagt, ja komm, wir teilen das jetzt hier durch drei, wenn da drei sitzen, dann ist das schon in Ordnung. Dann hat man es wirklich ausgerechnet. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die Städte da auch so ein bisschen progressiver sind oder wie auch immer man das nennen will, ne?
Ja, ich finde, das auch sein kann, gibt es mehr Einfluss von außen. Und ich finde, ich wohne in Berlin, ich wohne ganz schön und wohl in Berlin, aber ich kenne auch meine Familie sind aus Bayern, bin oft in Bayern oder so überall. Ich versuche auch nicht irgendwie das Deutschland, USA angleichen zu. Ich habe auch USA irgendwie auch bewusst verlassen, sozusagen. Und jetzt hat das man sieht, dass das ganz recht oder so, dass die Schwierigkeiten in den USA. Also deswegen ist es alles, wir versuchen nicht alles zu kritisieren oder so. Das ist alles nicht schwierig und hat diese einzige, die Eigenart, die die Menschen haben, sollen sie, ruhig, locker beibehalten kann. Aber ich finde letztendlich, dass es gibt ein Mindset, das vielleicht in Deutschland manchmal vorkommt, dass wenn es gibt Änderungen, dass man irgendwie was aufgeben muss, um was Neues zu haben. Und das versuchen wir auch ein bisschen in dem Buch zu thematisieren, dass Änderungen heißen nicht unbedingt was aufgeben. So was dazu zu fügen, ist was dazu zu gewinnen. Da kann ein Mehrwert kommen. Und das ein bisschen mehr Offenheit für Änderungen. Weil das ist schon, man hat gemerkt, so wie Deutschland anhängt an die, und das Identität oder so, diese Frage, das diese Schwierigkeit mit der Deindustrialisierung, der auf jeden Fall da ist, es läuft, und das Problem ist, dass es auch, ich glaube, Deutschland hängt dann so viel an diese Themen, weil es hat so viel mit Identität zu tun. Aber wenn Deutschland kein so stark ein Industrieland ist wie vorher, dann was ist es dann? Weil das war auch ein Teil Made in Germany. So, und so, like, es ist nicht ganz aufzugeben zu der Industrie, aber so ein bisschen was dazu zu gewinnen, was vielleicht auch einen Mehrwert zu schaffen, in eine andere Richtung zu geben, das hat einen Mehrwert für das Land. Aber das zeigt ein bisschen ab, wie stark man auf diese Industriearbeitsplätze kämpft und vielleicht subventioniert so alte Industrie, der eigentlich nicht mehr in der Stande ist, wettbewerbsfähig zu sein in Deutschland, weil so viel mit der Identität daran hängt. Und das letztendlich dann wird Deutschland ein bisschen hinterherhinken, wenn es weiter auf diese alte Industrie setzt, die nicht mehr wettbewerbsfähig ist und nicht in neue Industrien reinsetzt, neue Wege streitet, um das Land nach vorne zu bringen. So, das hat so ein bisschen letztendlich mit dieser Idee, dass Deutschland ein bisschen so nicht die Idee von Deutschland weiterentwickelt hat.
Stichwort Deindustrialisierung, also du arbeitest ja bei Bloomberg. Bloomberg ist ja eher den Wirtschaftsmedien zuzuordnen, auch wenn es auch andere Themen mittlerweile mit abdeckt. Deswegen, das wollen wir ja jetzt nicht ganz aussparen, das Wirtschaftliche hier. Also ihr seht schon, dass Deutschland sich in der Deindustrialisierung befindet. Also dass etwas Nachhaltiges dort da ist.
Ja, dieses Trend also zeignet sich schon ab seit vor der Pandemie. Es hat verstärkt dann seit 2017, glaube ich, war irgendwie der Hochpunkt und dann seitdem so ein bisschen nach unten gegangen ist mit der Industrie und dann aber seit der Ukraine, das Krieg in Ukraine, dann ist es verstärkt mit der Energiekrise zusammen. Ja, und like das hat passiert in anderen Industrieländern auch, in den USA, in Großbritannien und also Deutschland geht durch diese Umschwung jetzt gerade. Und das Problem ist das nicht, dass man Industrie irgendwie ersetzt mit anderer Wirtschaftszweige. Es ist das Problem, wenn es so schlagartig passiert, dass die Leute nicht daraus reagieren könnte. Und ein bisschen like ein Problem ist, wenn Deutschland weiter auf diese Industriekarte setzt voll und nicht gleichzeitig was anderes aufbaut. Und das ist so, like, wenn es man viel Geld in so um gewisse Arbeitsplätze, you know, zu behalten, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das hilft das Land letztendlich gar nicht.
Ja gut, aber Industrie, das, ich glaube, ihr zeichnet das auch sehr gut nach in dem Buch, durchaus etwas, was in den letzten Jahrzehnten in Deutschland halt so fest, oder nach dem Krieg quasi in Deutschland auch so fest verankert wurde, dass es ja natürlich sehr schwer ist, jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einfach was anderes. Ihr zeichnet ja auch nach, dass unter Schröder mit den Hartz-IV-Reformen ja durchaus auch neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind, nur nicht unbedingt Arbeitsplätze, wo man sagen würde, die ersetzen dann die Wertschöpfung eines Industriearbeitsplatzes. Sondern das ist halt alles Niedriglohnsektor gewesen oder fast nur Niedriglohnsektor. Und da, damit hat man natürlich einen ganz anderen Arbeitsmarkt plötzlich. Ne? Da werden ja Fähigkeiten entwertet dadurch einerseits und auf der anderen Seite sind die Leute dann dauerhaft da drin und diese fehlende Bildung führt jetzt dann auch nicht unbedingt oder diese verschwundene Bildung führt dann jetzt auch nicht unbedingt dazu, dass dann wieder was Positives daraus entsteht. Und das war damals, ich erinnere mich ja noch an diese Diskussion sehr genau, durchaus so gewollt. Da hatten wir ja sogar einen Eurojobs und sonst noch was. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung der Politik damals.
Es hat in dem Sinn geholfen, dass mehr auf jeden Fall war ein Jobwunder entstanden daraus. Und diese Agenda 2010 von Schröder hat auf jeden Fall like Merkel davon viel profitiert. Und das hat beflügelt die Wirtschaft für bis auf den letzten ein paar Jahren. So, es hat davon sehr viel profitiert. Aber es hat auf jeden Fall eine Auswirkung an die Ungleichheit, dass dieser Niedriglohnsektor sehr stark gewachsen ist. Es ist nicht auch immer unbedingt schlimm oder so, dass Leute, Niedriglöhne ist nichts Gutes, aber ist vertretbar, wenn man davon leben kann. Aber das hat man gesehen, so, weil diese Ungleichheit ist dann schon irgendwie weiter zufrieden, like diese Unzufriedenheit nährt, wenn die Grundlage des Basis, wo man das Lebensgrundlage irgendwie immer weiter verschlechtert. Und das sieht man, Paradebeispiel ist einfach, dass die Lage in der Wohnungsmarkt wird immer schwieriger. Es wird like mehr und mehr Wohnungen fallen aus den Sozialbindungen. Und so diese so Leute, die vielleicht in der Lage war, von deren Löhne zu leben, sind nicht mehr in der Lage. Es kommt immer schwieriger. Das heizt irgendwie diese Stimmung, diese schlechte Stimmung an. Und das ist so, wenn man erwartet, dass es wird mehr Leute im Niedriglohnsektor, was vielleicht gewollt war und vielleicht was angebracht war zu der Zeitpunkt, man braucht, hätte man auch investieren, damit es gibt Möglichkeiten davon zu leben. So in irgendwie irgendeine Art Wohnung, ja, einfach viel billiger, viel bezahlbare Wohnung. Und das war nicht passiert. Und dann hat man jetzt so diese, sozusagen Überlebenskampf oder diese Anstrengung, diese Anspannung, der in der Gesellschaft so viel, viel weiterentwickelt.
Ja, das kommt dann noch oben drauf, ne? Wir haben halt so eine generell inflationäre Entwicklung bei Gütern im Alltag, Gütern des täglichen Gebrauchs, und dann kommen halt noch Preissteigerungen bei den Wohnungen oben drauf, die ja gerade in den Städten enorm sind. Also das kann ja dann auch nicht jeder aufs Land ziehen, irgendwo hin, weil da muss er ja auch erstmal einen neuen Job finden, ne? Was ja jetzt auch nicht immer gegeben ist. Also, und die Politik, muss man einfach sagen, hat darauf bisher keine Antwort gefunden, ne? Also Olaf Scholz ist ja, glaube ich, angetreten mit 400.000 Wohnungen pro Jahr, die er bauen wollte. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gekommen.
Nee, ich glaube, es wäre knapp über 200.000 und so, aber er hat weit verfehlt oder so. Und das ist ein Vorschlag für uns in dem Buch, ist das irgendwie was, so ein Umdenken, wenn man in Deutschland über Wohnungen spricht, man spricht von Mietwohnungen. Da müssen Mietwohnungen gebaut werden. Mhm. Aber Mietwohnungen, es gibt den Mietmarkt und es, like, der Mietmarkt funktioniert für viele. Aber das Problem ist ein bisschen, das German Dream funktioniert. So, like, das Idee, so, wenn man ein Arbeiterkind ist, so, wo sind die Perspektiven? Und das ist die Idee, so, wenn man hört in der Wahlkampf manchmal, dass wir brauchen eine Leistungsgesellschaft und sowas, dass Leute mehr so Arbeit so mehr lohnen. Aber wenn die Lebensgrundlage ist, ich arbeite 30, 40 Stunden die Woche und 30-40% meines Gehalts so für eine Wohnung ausgibt und mit der Annahme, dass das wird immer weiter steigen und eventuell steigen schneller aus meinen Löhnen, aus meinem Gehalt, dann, you know, es gibt diese Grundlage, diese Schwierigkeit. Es gibt immer diese Anspannung und auch die Vermögensungleichheit, das so stark ist. So, wenn man schafft, eine Wege, so Wohnungen zu bauen, um für Erstkäufer zugänglich zu machen und billig zugänglich zu machen, dann schafft man Wohnplätze, aber wirkt auch entgegen dieser Vermögensungleichheit, was dagegen war. Wenn ich nur als Kleinspar irgendwie versucht, ein finanzielles Polster irgendwie zu bekommen, das ist auf sehr kleines Niveau, bis man überhaupt was erreichen kann. Und so durch Wohnen, durch Eigentum, ist das einzige Weg, wo man vielleicht so eine, auf einen größeren Sommer letztendlich so eine gewisse Sicherheit schafft. Aber wenn man hat eine Wohnung und man kann es bezahlen, dann irgendwann wird abbezahlt und dann hat man diese Sicherheit, diese Polster. Das ist in den USA. In Deutschland hat das die niedrigste Eigenheimquote in fast ganz Europa, so Schweiz ist ein bisschen niedriger. Und so deswegen ist es auch nicht so, nur die Arbeitsplätze zu und Löhne zu schaffen, aber auch irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, damit so man denkt, so wenn ich was tun, dann kann ich was davon bekommen. Und das, glaube ich, fährt ein bisschen diese Wege nach vorne oder so. Wie versucht man das Gesellschaft wirklich so zusammenzuhalten? Mhm. Und nicht nur so auf Löhne oder... Ich finde, so jetzt im Moment, so like der Bundestagswahl war viel über Migration gekämpft. Und wenn man ehrlich ist, wenn ein paar tausend weniger Leute nach Deutschland kommen, wird es die Grundlage für eine Familie in Bochum, deren Leben verbessern, wo auch immer. Ja? Und ich glaube, die Frage ist, nein, sie werden noch Schwierigkeiten haben. Das hilft ihnen nicht wirklich.
Ja, also ich fand es sehr spannend, dass ihr in dem Buch ein sehr starkes Gewicht, hatte ich zumindest den Eindruck, auf diesen Gedanken des Wohnens gelegt habt. Mhm. Ja, also dass quasi auch als Grundlage von Gesellschaft, hatte ich sogar den Eindruck gesehen habt, dass dieses, das quasi mein Bereich, aus dem heraus ich in die Gesellschaft trete, so würde ich es jetzt mal beschreiben, dass diese Grundlage schlichtweg gewährleistet sein muss. Und habe das dann, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar auf Adenauer zurückgeführt, der das als Grundlage damals hatte. Also was man dann auch sagen könnte, wenn die Politik da jetzt rangeht, gäbe es eine historische Grundlage in Deutschland, die quasi sogar auf den Ursprüngen der BRD beruhen würde. Wohnungsbau, Ausbau, Erneuerung, was auch immer, ne?
Ja.
Die Problemlösungen können ja vielfältig sein.
Ja, ich finde, wenn man das macht als Regierung oder so, dann würde man viel gewinnen. Also wenn man sieht, so okay, der Staat eigentlich tatsächlich was schaffen kann, könnte man viel daraus, like, so Optimismus, denke ich so. Aber klar, es ist eine Umdenkung, wie Deutschland agiert. Aber das war eigentlich eine Grundidee von Deutschland, dass man sorgt sich für die Lebensverhältnisse für die Bevölkerung. Und dann ist es ein bisschen verloren gegangen. Es ist like dieses outgesourced zu Privatimmobilienfirmen. Und klar, und sie richten sich auf das höchste Gewinn. Und das höchste Gewinn ist nicht unbedingt mit bezahlbarer Wohnung. Wenn der Staat irgendwie agiert und zurück ein bisschen zu den Wurzeln, aber vielleicht ein bisschen anpassen zu der modernen Zeit, dann, ich denke, Deutschland könnte sehr viel gewonnen, aber es wird auch ein so immer noch deutsches Charakter haben. Ist unbedingt so, muss nicht alles aufs Ami-mäßig, weißt du. Das ist so ein, die Idee, dass Deutschland so ein bisschen so zu sein, irgendwie zu sein, wird aber nach vorne oder so, like die Idee schaffen, was wird, wie, wohin wird Deutschland sein, hingehen, und das ist noch offen, und das, diese Idee, wo Deutschland hingehen will, so like hat so eine untergeordnete Rolle gespielt, in der Bundestagswahlkampf. Denken wir. Und hat man wenig davon gesehen. Klar, es war kurz, hat so wenig Zeit gehabt, aber die Gesellschaft zusammenzubinden, das fehlt ein bisschen, weil es ist im März auch ziemlich oft auf Spaltung angelegt. Seine deutsche Leitkulturdebatte, so mit seiner kleinen Pasches, mit verschiedenen Äußerungen. Und hoffentlich, das dreht sich mit der Regierungsverantwortung. Aber diese Idee und dieser Weg nach vorne und diese Zusammengehörigkeit von der ganzen Gesellschaft, dann nicht nur so diese kleine Klientelpolitik und diese Spaltung oder so, das wünschen wir.
Also um da überhaupt voranzukommen, sage ich jetzt mal, in diesem Land müsste man ja also nicht nur eine Idee haben, wo man hingeht, sondern man müsste ja auch quasi tatkräftig dann für diese Idee arbeiten. Und ich hatte irgendwie in den letzten 16 Merkel-Jahren so das Gefühl, da wird sehr viel verwaltet, da wird sehr viel so im Kleinen gemacht, und immer wenn eine Stimmung da ist, vielleicht auch mal was im Großen. Aber also diese Zeit war für mich geprägt von so einer Trägheit. Und ich habe dann jetzt auch in diesen 3 Ampeljahren, sehr persönliche Empfindungen, die vielleicht nicht jeder teilt, aber habe ich das Gefühl gehabt, dass, obwohl wir sehr viele Sachen hatten, wo man sagen musste, hey, da passiert gerade was, da muss ich jetzt was ändern, ist diese Trägheit grundsätzlich erhalten geblieben. Also irgendwie kommen wir nicht aus dem Quark bei der ganzen Sache. Wir gehen einfach nicht voran.
Wenn es gibt eine Ausrede, um nichts zu tun, dann nimmt der Politik das gerne an, finde ich. Und ich meine, also wenn man denkt zurück an die Merkel-Jahren, wie viel politische Kapital sie hatte. Sie hat zur Verfügung gehabt, überall geliebt, wenn sie die Leute so ein bisschen erklärt, warum und wie wir vorangehen muss und warum Sachen ändern muss, hätte sie viel mehr wirken können. Das ist ein bisschen, wir haben es ausgemalt, ein bisschen wie so jeder große Wirtschaftsbereich. Kann man zurückverfolgen, dass es gab einen Wendepunkt irgendwann, und dieser Wendepunkt wurde immer wieder verschlafen. So in der Automobilindustrie, in der Energiewirtschaft, in Sicherheitsfragen. Es gibt immer so, es läuft sich zurück. Und ich finde jetzt, man sieht das immer noch, irgendwie diese Idee von Merkel, diese Asymmetric Demobilization, ja, dass man versucht, die Leute so unbewegbar zu machen. Das hat ihr geholfen, also an den Markt zu haben, aber nicht Deutschland voranzubringen. Und ich finde, was ich empfinde jetzt oder so in der Gesellschaft, dass, wenn ich rede mit Leuten, das wird allgemein so, man weiß, dass irgendwas ändern muss. Und der Politik ist ein bisschen zu träge, das durchzusetzen. Und ich glaube, die Politik infantilisiert die Bevölkerung ein bisschen, indem sie versucht, den jetzt, was Merkel viel gemacht hat, ist zu besänftigen und sagen, alles wird okay. Wir können immer weitermachen, wie wir vorhin gemacht haben. Aber die Leute kaufen das nicht so viel ab. Und deswegen gibt es diese, glaube ich, Grundunsicherheit und diese grundschlechte Stimmung, weil es wird nicht so ganz ehrlich geredet mit den Menschen, nicht ganz ehrlich kommuniziert, und man fährt einfach diese Entwicklung, diese Programme nach vorne. Also, aber man kann in einzelnen Bereichen so durchgehen. Wann ist, war klar, dass man ändern musste, und das hat man Zeit zu korrigieren, aber hat man nichts gemacht. Kann ich nicht ganz erklären, warum, aber ich glaube, so in der Politik, es war sehr viel auf Machtverhältnisse, das ist ganz normal. aber auch die Politik ist nicht unbedingt eingestellt auf Änderungen, wollen nicht die Leute, und es ist nicht so, like, wie der Parteisystem in Deutschland funktioniert, ist nicht unbedingt die Leute, die nach vorne kommen, haben die besten Ideen oder die neuesten Ideen oder die klügsten Ideen. Sie sind einfach gut vernetzt in dem Parteiensystem, ganz ehrlich. Sie haben so lang genug oder gute Rede innerhalb der Parteien. Sie sind gute Genossen oder, und kommen irgendwie nach vorne. Und Merz zum Beispiel hat 20 Jahre erstmal im Abseits so gewartet und jetzt ist seine Chance. Und diese Idee, das fehlt ein bisschen in der Politik. Würde ich ehrlich wünschen, dass es gibt mehr Quereinsteiger in der Politik, was eigentlich sehr wenig passiert. Ja, so ich glaube, so like in der Politik an sich oder so ist, die sind sehr geübt, wie zum Beispiel SPD mit der CDU kämpft oder die CDU mit den Grünen oder SPD gegenüber der FDP. Aber ganz einheitlich so, um zu gucken, was in der Gesellschaft, was in der Außenwelt auch passiert und wie Ideen zu entwickeln, was eigentlich die Grundprobleme des Land lösen oder so, es fehlt. Ja, glaube ich, versuchen wir auch ein bisschen so, mit dem Buch ein bisschen quer einzusteigen, in dem Sinn so einen anderen Blickwinkel zu geben.
Glaubst du denn, dass wenn die Politik offener über die Probleme reden würde, sie ja dann einmal selber im Zwang wäre, diese anzugehen, aber dann auch dem Populismus so ein bisschen der Teppich weggezogen wird unter den Füßen?
Erstmal so, das Buch ist so angelegt, dass man so sehr viel um die Probleme, die Bestandsaufnahme nimmt, sehr viel Zeit und Energie, da man so ohne Schön zu reden, ohne Schnörkelei zu erkennen, so, die sind die Probleme.
Das kann ich bestätigen. Es ist ein sehr direktes Buch.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen unangenehm in Teilen.
Nein, ich fand das super. Also besonders der Steinmeier-Bash fand ich super. Aber ich will dich nicht rausbringen, sorry.
Höchst verdient. Aber dann gehen wir so, sparen auch nicht so, versuchen auch ein bisschen positiv nach vorne zu blicken. Wenn man guckt, wie der Politik versucht, mit der AfD umzugehen, ist ein gewisses Armutszeugnis dabei. Entweder es gibt Teile, die wollen der AfD verbieten, und dann sagt, okay, wir können nicht die Probleme lösen, wir wollen einfach das Problem verbieten. Das leider ist keine Lösung. Und was man so in der anderen Teil, okay, was Merz gemacht, okay, stattdessen, wir versuchen die AfD zu klein zu reden, indem wir so AfD-Light machen. Und dass wir so verstärkt so like aus seiner Migrationsgeschichte Ende Januar. So, okay, ich werde zeigen, dass ich bin der starke Macher, mit der Migrationsprobleme. Indem ich, wenn ich sein muss, da nicht kooperiere mit der AfD zusammen. So, das ist auch letztendlich keine Lösung. Also, erstmal hat er so ein Tabu gebrochen, aber es ist keine Lösung letztendlich für die Probleme. Und das beste Weg, wenn ich demokratische Debatte in der Mitte, die demokratischen Partei, die AfD klein machen will, ist Lösungen anzubieten. Und ganz klare Lösungen, ganz spurbare, tastbare Lösungen anzubieten. Und zu kommunizieren ehrlich, was los ist, was die Probleme ist und wie man damit umgeht, warum es für jeder lohnt, in das System nochmal zu glauben. Weil wenn das demokratische System nicht auf Lösungen kommen kann, dann wird es nicht viel länger bestehen können. Das ist unsere Befürchtung, dass besonders die AfD muss keine Lösungen anbieten. So, die Lösungen, die sie anbieten, werden eigentlich dann, wenn man das analysiert, wird super schlecht für den Land. Es wird nichts mit der Ungleichheit zu tun. Die Industrie, so, wenn Deutschland mehr von Europa wegzieht, in der Außenwelt, ein Land, der so exportorientiert ist und abhängig ist, das kann man nicht von Außenpolitik irgendwie zurückstecken. Das kann man nicht einfach nur so von USA als, großer Bruder zu Russland. Was würde das bedeuten für Deutschland oder China als großer Machthaber.
Aber da muss ich sagen, das ist das, was mich immer am meisten irritiert, dass einer der größten Exportnationen dieser Welt sich ja aber auch, wenn man mal so die Nachrichten in Deutschland sich anguckt, sich auch wirklich gar nicht fürs Ausland interessiert. Das war mal anders in den 70ern, vielleicht auch in den 80ern noch, aber das hat sich völlig gedreht. Das ist ein großes Desinteresse. Man guckt immer nur hin, wenn es knallt. USA so ein bisschen besessen, kann man auch hinterfragen. Aber das ist für mich völlig faszinierend. Und das spricht ja aber auch dafür, dass irgendwie schon innerlich das Ausland gar nicht mehr das Ziel ist. Also im Grunde ja auch nicht der Export.
Ja, ich finde, Deutschland hat sich auch mehr nach innen gedreht, auch in den letzten Jahren. Es hat so nicht diese, es ist ein bisschen mit Trägheit und so, glaube ich, zu tun, dass man traut sich nicht ganz in der Außenwelt. Aber ich glaube, seit der Wiedervereinigung, als man merkt, so, okay, wir sind nicht so vereint, wie wir glauben, und diese Unsicherheiten hat sich breiter gemacht, dass man so innerdeutschland nicht so sicher ist, dass man eine Einheit ist. Das kann man schlechter in der Außenwelt irgendwie einer Politik verkaufen oder durchzusetzen, wenn man weiß nicht, wo man selber ist. So deswegen ist es auch so eine interne Frage, dass Deutschland braucht irgendwie diese Idee, diese nach vorne, was sind wir, wo wollen wir hier als Gesellschaft? Das kann man dann besser, viel besser einer Politik artikulieren nach draußen und zum zeigen und sein eigenes Interesse durchzusetzen. Und letztendlich ist das, Deutschland ist noch, ist ein sehr starkes Land. Drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ich meine, muss man nicht verstecken. Und dann auch in der Außenpolitik, und besonders wenn man das ganze Europa hinter sich hat und versucht, das Europa zu bewegen. Aber das heißt auch, dass man nicht nur das deutsche Interesse nur im Vorderblick, aber so auch die Interessen des ganzen Europa. Wenn Deutschland stark ist, wenn Europa stark ist, ist Deutschland noch stärker. Und dann kann man das verkürzen. Aber ich glaube, was du meintest, ist, dass Deutschland irgendwie so ein bisschen weggedreht von die Außenwelt und nach innen. Ich denke das auch. Und es hat, finde ich, das hat sehr viel mit das innere Spaltungen zu tun. Und diese innere Unsicherheit. Wofür stehen wir? Was können wir machen? Und letztendlich ist, was wir versuchen in dem Buch zu beschreiben, ist, dass, okay, sehr viel Schwierigkeiten, aber kann man mit Stolz auch, you know, gucken, was man hat und die Probleme erkennen, was die tatsächlich da sind. Es ist nicht alles verloren. Und es gibt Wege, nach vorne zu gucken. Das ist unsere Botschaft. Deswegen ist die Fragezeichen sehr wichtig. Noch da.
In der Überschrift, ja. Haben wir denn genug Substanz in Deutschland? Wirtschaftliche, gesellschaftliche Substanz, um die Probleme zu bewältigen?
Ich denke schon. Wirtschaft ist Deutschland noch sehr stark. Es hat aber vielleicht nicht unbedingt in die alte Industrie, die man vorher erwartete. Ich meine, ganz ehrlich, die Automobilindustrie ist super schwierig und hat sich selber in eine schwierige Lage begangen. Aber so, trotzdem ist Deutschland super stark und es hat sehr viel so noch Geist und sehr viel Forschung. Und was wir finden, ist, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland sehr stark ist und hat sehr viel Energie. Und man sieht somit gewisse Unternehmen wie Sanktionsfrei oder Ungleichheit oder Freiheitsfonds oder so, wo sie schlüpfen rein in diese Lücken, wo der Staat nicht mehr funktioniert. Und so, ich denke, so, like, der Politik finde ich ganz ehrlich so, like, jetzt ist eine sehr schwierige Lage. Aber die deutsche Gesellschaft an sich gibt's Kraft da, was zu schöpfen, wenn der Politik ein bisschen mehr aus dem Weg geht.
Gerade das, was du beschrieben hast, also diese, dass die Zivilgesellschaft das quasi Staatsversagen oder Gebiete, aus denen der Staat sich zurückzieht aus diversen Gründen, dass die das auffangen muss, das ist eher etwas, was mir Sorge macht. Weil wenn ich in die USA wiederum gucke, da wo der Trump jetzt wütet, dann ist eine meiner großen Auffälligkeiten, gerade jetzt bei der Wiederwahl von Trump, dass die Demokraten, wenn man sie so nennen kann, das ist ja auch keine homogene Masse, aber das, was ich sehe bei den Demokraten, da ist sehr viel Erschöpfung. Mhm. Also als ich im September in den USA war, die Leute sind fertig gewesen. Die wollten nur noch zu sich selbst zurück, das war ja noch vor der Wahl, und wollten Kraft sammeln und damit nichts mehr zu tun haben. Und so eine Zivilgesellschaft, also wenn ich mir so anhöre, was Menschen, die zum Beispiel Kinder haben, erzählen, wie anstrengend das alles ist, zu kompensieren, was der Staat eben nicht mehr leistet. Kindertagesstätten habt ihr ja auch drin. Das macht die Leute fertig und irgendwann fehlt dann halt auch diese Kraft für den Widerstand. Und das ist eigentlich das, was mich persönlich am meisten besorgt, dass das auch in Deutschland passiert, weil ich, wie gesagt, gerade gesehen habe, dass das auch in den USA passiert. Übrigens ist auch eine sehr interessante Auffälligkeit, muss jetzt auch nicht für jeden Ort gelten, aber zumindest die ich gesehen habe, im September hingen noch viele Ukraine-Flaggen in Kalifornien. Sehr viele davon sind jetzt verschwunden, was auch nochmal so meinen Punkt unterstützen soll, die Fähigkeit und die Kraft, dagegen anzukämpfen.
Die Ukraine.
Ja, nee, generell, ne? Also als Gesellschaft gegen die negativen Bestrebungen anzukämpfen.
Ja,
das sind ja immer nur Symbole. Wenn an einer Stelle nicht mehr gekämpft wird und an der anderen nicht mehr Widerstand geleistet wird, dann sieht man ja, da ist irgendwas passiert. Und ich habe halt, meine Befürchtung ist halt, dass wir das auch in Deutschland sehen werden, weil bisher waren die USA leider immer ein sehr guter Seismograf für das, wohin es gehen wird.
Ja, ich würde das auch, in den USA hat sich sehr atomisiert, das Land, so like polarisiert und atomisiert, so das ist noch weniger dieses like Zusammenhalt. Aber ich sehe es so, like, trotzdem, es gibt diese, man sieht diese Proteste, die oft auf sehr schnell aufgerufen werden, so gegenüber so AfD oder CDU oder für die Demokratie zu kämpfen. Aber ja, like diese Energie wird irgendwann ausgeschöpft, wenn es gibt keinen richtigen Weg nach vorne. Ich glaube, diese Proteste auch bestehen auf meistens so die gleichen Leute, die immer wieder auf der Straße gehen. Und das breite Mitte ist ziemlich so, ja, auch schuft und sieht keiner, like, wenig Weg nach vorne. Aber nichtsdestotrotz, like, versuche ein bisschen positiv. So, ich glaube, es ist nicht so weit wie die USA. Aber das Gefahr ist, dass man dahin kommt, wenn man nicht gegensteuert. Und letztendlich, aber diese Probleme, dass die Demokratie, des Westen ist so leider ein bisschen verloren gegangen, weil die Ideen, weil es gibt diese Zusammenhalt nicht mehr in, so, es gibt nicht diese Lösungen. Wir sind, USA ist jetzt eine Oligarchie geworden. Die ganze Westen ist so ähnlich. Und das ist letztendlich, like, tödlich für eine Demokratie. Und wenn Deutschland nicht diese Kraft hat, so dagegen zu wirken, dann es sieht sehr düster aus, eigentlich für diese Demokratiebewegung in Industrie. Like, es wird eine Packaging von Demokratie, aber es wird alle Oligarchien. Und deswegen, ich will nicht so ganz aufgeben, dass es nicht eine Wege nach vorne zu gehen, dass trotzdem irgendwie das Widerstand geleistet werden kann.
Wie kommen wir denn jetzt positiv raus? Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, wie man der ganzen Sache beitragen kann.
Ja, versuchen wir schon zu skizzieren, weil wollte auch positive, nicht nur negative, so also like ein reines deutsches Beispiel und Kritik ist ein bisschen letztendlich langweilig, wenn man nicht so, okay, was ist die Lehre davon? Und wir haben so ein paar Beispiele, was wir versuchen, so ein bisschen zu skizzieren, wie, ja, you know, nur Denkanstoße, um ein bisschen so diese Positivität, dass man so irgendwie nicht einfach aufgeben oder muss. Und die Ideen sind nicht einfach so, dass man, like, es gibt größere Projekte, wie das Wirtschaft neu irgendwie zu organisieren. Oder die Ausbildungssystem muss meiner Meinung nach ziemlich neu aufgelegt werden. So eine Schwäche von Deutschland zum Beispiel, was wir nicht in dem Buch ist, dass es gibt so für ein Land, der so viel auf Forschung und Ausbildung setzt, es gibt keine deutsche Universität innerhalb der besten 25 in der Welt. You know, like, es ist kein Top University in Deutschland. So, das ist eine große Aufgabe, Deutschland so mehr an Forschung und Hochschulen hochzuarbeiten. Aber es gibt gute Universitäten, die aus Lager sind. Die sind sehr, like, nach hinten so orientiert, so die Strukturen sind sehr veraltet. Aber ich denke so in kleiner Schritt oder so, like, das irgendwie so mit, das heißt nicht unbedingt so super viel Geld aufzugeben für alles, ist so Wege zu finden, es ist einfach die Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Es ist etwas scherzhaft, aber auch ein bisschen so ehrlich gemeint, ist so, weil so Amerikaner, wenn man in den USA ist, es ist immer, man weiß immer, dass man in den USA ist und es ist immer so ein positives Gefühl in den USA sein soll. Like, ich war auch in den USA, in South Carolina, im September und die Leute sind immer so positiven Pflicht drauf und man fühlt sich, okay, ich bin in den USA, es ist stark und ich fühle mich gut. Und so ein bisschen so Positivität, so Möglichkeiten, Leute zu geben und miteinander auszutauschen oder ins Gespräch zu kommen oder einfach das positives Gefühl zu haben. So haben wir so diese, like, ein bisschen scherzhafte Spargelzeit, ein bisschen als nationaler, so like deutsches Thanksgiving, so in etwa. Dass man, so Spargelzeit ist schon da, aber so ein bisschen so mehr dieses Nationalgefühl, weil es, like, Spargelzeit ist, finde ich, sehr deutsch. Ich finde es gut und kann man so irgendwie anderen Wege, so, like, versucht das ein bisschen mehr als nationaler, so, wie gesagt, Thanksgiving zu zelebrieren, so zusammen zu feiern.
Also auch als grundsätzliche Idee eines Zusammenkommens überhaupt, ne?
Genau.
Das haben wir ja nicht wirklich. Also Vatertag, da kommen ein paar besoffene Männer zusammen.
Ja.
Ja, also wir haben da tatsächlich recht wenig. Und ich glaube, Tag der Deutschen Einheit mag auch nicht wirklich jeder.
Genau. Das ist auch like so Nationalfeiertag irgendwie zu. Like das Tag der Deutschen Einheit ist ein bisschen schwierig geworden, weil erstmal ist es nur die Unterzeichnung von dem Vertrag. Und was ich wusste eigentlich vorher, weil ich habe zu der Zeitpunkt nicht in Deutschland gelebt, aber dass 17. Juni ein Feiertag war in Westdeutschland, zu den Aufstand in 1953, glaube ich, wo in Ostdeutschland einige Leute so protestiert hat und es wurde ein so Crackdown so von der Polizeistaat in Ostdeutschland. Und die Tatsache, dass das war damals ein Feiertag, aber jetzt nicht mehr, ich finde das ein bisschen rätselhaft eigentlich, weil diese Opferschaft von den Ostdeutschland ist immer noch wichtig, auch für das ganz deutsche Identität. Und so, wenn ich gefragt werden würde, ich würde nochmal 17. Juni als Nationalfeiertag einsetzen, weil Westdeutschland musste nicht für seine Freiheit und für die Demokratie zu kämpfen, aber Ostdeutschland schon. Und dass die Ost-Westdeutsch-Gefälle noch schwierig ist, kann man das ein Tag, wo man das irgendwie mehr anerkennen kann. Und zum Beispiel mit so einer gewissen so Grenz, dann versucht man ein bisschen Traditionen zu etablieren, so like mit Grenzübergänge. Und was ist eine Grenze? Eine Grenze kann nur der Gartenzaun sein zu den anderen Nachbarn, oder es kann so in eine Kirche zu gehen oder von einer Kirche zu einer Moschee zu gehen oder, you know, andere, so like eine Grenze kann man innerhalb des eigenen Kopf so zu testen. Das finde ich so, wäre erstmal diese Ost-West-Gefälle, wenn ein Feiertag da wäre, so das offen zu thematisieren und auch mit einem gewissen so Anerkennen, was in Ostdeutschland passiert ist, könnte was beitragen zu einem ganz deutschen Zusammenkommen, wo man so, ja, das mehr als vielleicht das Tag der Einheit im Moment macht. Und dann haben wir andere Themen, die wir thematisieren, so in der Ausbildung, so in Digitalisierung, like das Wohnungs war ein Thema auch, wo like das Wohnungsbau von Eigenheim, dass man so like ein billiger so Zugang zu Eigenheim kauft, nennen wir es Habitat for Heimat. Statt der Bundesjugendspieler haben wir so ausgedacht, so like das Bundesdigitalspieler, weil das ganze Ausbildungssystem neu zu denken ist eine große Aufgabe, aber das Bundesjugendspieler gibt, so kann man so parallel dazu oder was dazu machen, ist dieser Bundesdigitalspieler, wo einfach Kinder so auf die Idee von digital schöpfen irgendwie eingeleitet würden. Als ich in Chicago, in der Vorort von Chicago zur Schule gegangen ist, ich habe einen Sohn, der 14 ist jetzt gerade, so das war so vor 40 Jahren in etwa, wir programmieren gelernt, haben wir gecodet. Und das so, damals hatten wir keine Handys, keine Laptops, keine Computer zu Hause, aber wir haben gecodet. Und so, ich hätte das vor 40 Jahren gemacht, was mein Sohn im Moment gar nicht hat, obwohl er so ein Handy, ein Supercomputer in der Tasche hat. So, das finde ich so, wenn es gibt irgendeinen Weg, so Kinder schon im Frühalter so ein bisschen anzuführen, dass sie können selber Spiele bauen, schaffen, irgendwas machen, das würde letztendlich so ein kleiner Schritt Richtung einer tatsächlich so digital Deutschland.
Das geht so ein bisschen in Richtung modernes Leben auch halt integrieren, ne? Schon in die Bildung. Also das muss ja da nicht jeder Programmierer werden, aber ne, dass man zumindest mal die Idee in seinem Leben hatte und damit auch irgendwann anfangen kann. In diese Richtung dürfte das dann gehen, ne?
Genau. So, dass es nicht so fremd ist, dass man hat so, da hat jeder so einen gewissen Zugang dazu. Und das ist die Idee. So kleine Schritte können große Auswirkungen haben.
Im Ende ist es halt, wenn man sagt, Deutschland braucht auch eine Idee von Gesellschaft. Und das ist ja im Grunde die Botschaft eures Buches, ne? Also neben allen Problemen, die direkt formuliert werden. Also man braucht halt eine Idee von sich selbst und was man ist und wo man steht. Und das kann auch aktuell der große Demokratieverteidiger sein, ne? Wenn man es mal so denken wollte. Aber da muss dann natürlich auch da vorne jemand stehen, der das vertritt und im Zweifelsfall sich für die Idee an sich auch abwählen lassen würde. Und das ist, glaube ich, das, was ich so in diesen letzten 20 Jahren in Deutschland nicht das Gefühl hatte, dass irgendjemand bereit ist. Also bei Schröder hatte ich noch das Gefühl, okay, der lässt sich auch abwählen für seine Idee. Also ich kann Schröder wirklich nicht leiden. Ich bin da überhaupt kein Fan, auch mit den ganzen Hintergründen nicht. Aber bei dem hatte man als Politiker wenigstens noch das Gefühl, der hat eine Idee, die muss ich nicht mögen, aber dafür kämpft der. Und das hatte ich unter Merkel nicht, das hatte ich auch unter Scholz nicht. Und die große Frage wäre ja jetzt, ob wir jetzt einen Kanzler bekommen können, der dafür eintritt. Weil ich glaube, das bewegt viel mehr, selbst wenn der dann abgewählt werden würde bei der nächsten Wahl, als dieses stille Verwalten.
Ich kann nur total zustimmen. Ich finde es, wenn man guckt in der Politik oder so, wer ist dafür bereit, so für die Sache zu kämpfen und klar Ideen zu kommunizieren und auch unbeliebte Wahrheiten zu erzählen, auch wenn man nicht beliebt ist, das finde ich schwierig. Merkel hat auch eigentlich dann erstmal angetreten als große Reformerin und aber dann hat so irgendwie mit der ersten Wahl so, das ist nicht gut durchgekommen und dann hat sie so mit so 16 Jahren Verwaltung angelegt. Und das ist ein bisschen, like so ohne politische Führung, so dass jemand nach vorne, und das ist schwierig zu sehen, dass das tatsächlich gelingen würde, ganz ehrlich. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So hoffentlich, dass es kommt irgendwas, ja.
So, dann habe ich noch ein letztes Thema, das, wo wir am meisten Ärger kriegen werden, wenn wir drüber reden.
Okay.
Die deutsche Vergangenheit.
Okay, ja.
Also sagen wir mal so, der Podcast ist jetzt beendet und wir beide reden jetzt nochmal über die deutsche Vergangenheit. Also ihr habt das erstaunlicherweise, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, das habe ich von dem Buch tatsächlich nicht erwartet, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass die deutsche Vergangenheit, und das meint ja den Zweiten Weltkrieg, das meint die Judenermordung, das meint die Vertreibung von allen möglichen Menschen, die den Deutschen nicht gepasst haben, dass die sehr präsent ist in eurem Buch. Also sie war am Anfang drin, sie war am Ende drin und am Ende habt ihr euch dann auch sehr stark mit diesem deutschen Gedenken beschäftigt, was sehr inhaltslos ist und teilweise dann so weit geht, dass ja selbst Juden des Antisemitismus bezeichnet werden, wenn sie irgendwie was gegen den Staat Israel haben. Also wo ich das Gefühl hatte, also erstens, ich konnte das fast alles unterschreiben. Ich will jetzt nicht sagen alles, aber ich konnte das fast alles unterschreiben, weil mir das auch aufgefallen ist. Ich weiß, dass die Schulbildung in Deutschland, was das Thema Vergangenheit betrifft, sehr unterschiedlich war. Und dann kommt noch dazu, also manche haben das total gut und eindringlich vermittelt bekommen, andere eher nicht. Bei mir war es nur so, ich komme ja aus der DDR, also ich habe erst mal 9 Jahre DDR erlebt. Das heißt, da war der Faschismus quasi da, wo ich jetzt lebe, im Westen Deutschlands. Und danach in der Westschule hatte ich auch eher so den Eindruck, da spult man halt so ein Programm runter, bei dem ich dann nicht mehr viel gelernt habe. Und ich musste mich dann selber erstmal in diese ganzen Themen irgendwann mal reinlesen, als ich dann fast 30 war, also mit Ende 20. Und erst dann habe ich auch innerlich irgendwas verstanden, quasi nachdem ich meine Hannah Arendt gelesen hatte. Das ist ja dann nicht etwas, was jeder wahrscheinlich tun wird in seinem Leben, dass er dann irgendwann anfängt, die Hannah Arendt zu lesen. Diese Inhaltslehre, dieses, was ich finde, ihr sehr gut getroffen habt, dieses, man will irgendwie darstellen, dass man was falsch gemacht hat in der Vergangenheit, aber gleichzeitig ist man nicht mehr in der Lage, das in der Gegenwart irgendwie sinnvoll zu füllen. Und so trägt man lauter Phrasen vor sich her.
Ja.
Was passiert denn da? Also das hat ja auch Auswirkungen auf andere Themen.
Ja, ich weiß, das ist like eine der schwierigsten Themen, fand ich im Buch und auch darum zu schreiben, weil ich glaube, es trifft ziemlich tief, was man als Deutscher jetzt sich fühlen will und sich konfrontiert. Und schwierig, die Vergangenheitsbewertung in Deutschland. Aber ich finde, wie Deutschland das gemacht hat, ist irgendwie so, diese Schuld ganz hoch zu schweben, überall so sehen zu lassen, kann man das angucken, aber nicht richtig mit die Wurzel, sondern ich weiß, dass als ich irgendwann, ich wollte meinen Kampf kaufen, ich dachte, okay, ich wollte das lesen auf Deutsch und bin zu Buchladen in Berlin gegangen und hat gefragt, so, ich habe überall geguckt, bin so blauäugig, Ja, so blauäugig, dachte so, okay, ja, ich guckte in der Politik, in der Geschichte, und dann, ach, ich hatte nichts gefunden. Habe ich gefragt, ja, like, wo ist mein Kampf hier? Und dann so erschrocken, glaube ich, die,
kommt der Nazi und will meinen Kampf kaufen.
Genau, ja, like, oh, das haben wir nicht. Und ich war so, klar, habe gesagt, oh, okay, like, ich habe mich gefühlt so ein bisschen so, you know, so, ich habe mich schuldig gefühlt, so, oh, ich habe was Böses getan, indem ich versucht, so, um nach meinem Camp zu kaufen. Aber dann dachte ich so, like, in den USA kann man das kaufen, überall.
Ich habe es mir als Reprint aus dem UK bestellt. So habe ich es gemacht. Und dann liegt es in meinem Buchregal in der unteren rechten Ecke, gleich neben dem Sarrazin.
Ja.
So habe ich es gemacht. Aber ich finde das tatsächlich, also das, ich glaube schon, das ist auch ein Punkt, ne? Also erstens, man kommt ja an die Informationen ran mittlerweile. Es ist ja jetzt nicht so, dass das, bloß weil das in Deutschland verboten ist, nicht mehr zugänglich ist.
Ja.
Das andere ist, dass man ja dem mit Bildung entgegenwirken kann. Und jeder, der ein bisschen gebildet ist, und der würde ja dann mit so einem Buch umgehen können. Also da könnte man dem Staatsbürger schon mehr vertrauen.
Ja, deswegen ist dieses Thema Vertrauen, finde ich, ist ein großes Thema in Deutschland. Das ist, der Staat will sich sehr viel, hat sehr viel zu sagen, was man machen soll und was man nicht machen soll. Und ein bisschen mehr Vertrauen in der Bevölkerung wäre nicht schlecht. Und auch, dass die Bevölkerung auch damit umgehen kann. Und ich finde, wenn man hat so ein bisschen direkt von Mein Kampf gelesen oder so und das in einen Kontext bringen kann, was das diese Bedeutung hat, warum hat das gesagt, was ist, und dann ist man schon sensibilisiert dazu. Aber wenn es nur so irgendwie versteckt ist und jedes Mal, wenn es dann behält diese Kraft, diese Nazi-Parolen, wie was Höcke immer wieder versucht zu provozieren, dann behält sie deren Macht und deren Kraft, um noch die Leute zu spalten. Und das finde ich, war ein Fehler der Vergangenheit, um nicht so aktiv damit so um die Wurzeln und was wir sagen in dem Buch, dass Schuld ist so etwas mehr passiv als Verantwortung. Und Deutschland ist sehr gut bei Schuld oder so. Man ist es überall zu sehen, hier in Berlin mit der Holocaust Memorial und bei der KZ-Lager, die man besuchen kann. Aber die Verantwortung, aktive Verantwortung, das immer wieder so in Bewusstsein, dass Deutschland hat eine Verantwortung, gegen sowas zu wirken und diese Menschenrechte so dafür bereit zu stehen, das zu kämpfen und zu verteidigen. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche mit der Schuldanerkennung von die Nazi-Zeit. Und das ist vielleicht schwierig zu hören, aber ich finde, es muss was anderes angegangen werden mit der Vergangenheitsbewältigung. Und dann, so noch mal eine Sache, dass die Nazi-Zeit, like, ich wirklich in keine Gauland-Geschichte, es ist, like, sein Riesenthema, so, es ist kein Vogelschiss, aber es gab auch, ich finde so, das Weimarer Republik konnte man mehr mit Stolz irgendwie zurückblicken, weil der Weimarer Republik war so ein unglaublich ambitionierte Demokratie zu der Zeitpunkt, so, Frauen hat Stimmrecht viel früher als in andere Länder, so, unheimlich, das war sehr viel Kreativität zu der Zeitpunkt. Und in irgendwie so, like, der Deutschland irgendwie so mehr in Kontext das bringen kann. Die Nazi-Zeit kam durch einen Zeitpunkt, aber der Weimarer Republik ist nicht so, wo man irgendwie dafür schämen muss. Da kann man auch ein gewisses Nationalstolz, das ist auch Deutschland. Und Deutschland hat versucht, so was Positives zu bewirken. Zu der Zeitpunkt ist es gescheitert letztendlich von der Nazi-Zeit. Und so, was man davon lernen, aber so, weil ich finde, man redet sehr wenig über der Weimarer Republik in Deutschland oder nur aus Drohung oder so.
Ja, genau. Also das sind sehr negativ besetzt.
Genau, und nicht unbedingt so.
Gerade jetzt auch, wenn wir an die Bundestagswahl denken.
Ja, so like diese Fragmentierung, also wir kommen aus Weimarer Republik-Verhältnisse. Ja, ich finde es like, es gibt nicht alles schlimm, was in der, like, es ist durch diese Zeit, diese Fragilität und leider, wenn man in dieser Fragilität so nochmal begeht durch die wirtschaftliche Lage, wo man versucht zu stutzen, was nicht mehr zu stutzen ist. Und dann kommt man so, dann, wenn es wieder ein Crash kommt, dann kommt es ziemlich schlimm und ziemlich böse. Aber ja, diese deutsche Vergangenheit ist schwierig. I mean, es kommt das, like, so mein Sohn auch, sage ich für meinen Sohn nicht immer als Beispiel nehmen, aber er hat so in seiner Schule auch, gab es Nazi-Vorfälle. Und da in eine so gute Lage in Berlin sollte nicht passieren, sollte das alles schon aufgearbeitet haben. Aber ist nicht der Fall, weil diese Nazi-Parolen, Nazi-Symbole behalten noch der Kraft. Und wenn man Teenager ist und verzweifelt ist und was auch immer, greift man zu, was man kennt und was da ist. Und weil, dass sie nicht thematisiert sind richtig und sie haben nur vage Ansätze, wie du das geschildert hast. So klar, man hat so irgendwas in der Schule, aber es ist Geschichte. Es ist nicht so belebbare Verantwortung oder belebbar, so was wollen wir als Gesellschaft, wie sehen wir uns und so.
Ja, ich finde ja, ihr habt aber auch noch einen anderen Bogen geschlagen, den ich sehr wichtig finde. Deswegen will ich ihn noch kurz erwähnen. Ihr habt das ja auch genommen und gesagt, naja, daraus ergibt sich ja, wenn man das wirklich in Verantwortung denkt, halt für Deutschland auch eine sehr spezielle Verantwortung in Sachen Menschenrechte, auch ja, gegenüber anderen Staaten. Wenn man wirklich das ernst meint, dann müsste man dann eben auch, und ihr habt das ja, das zieht sich ja im Grunde durch das Buch durch, erst nach innen, ja, also die Menschenwürde nach innen, aber auch eben nach außen, sich dafür einzusetzen und dann eben auch mal mit jemandem vielleicht nicht ein Geschäft machen, in dem Wissen, ja, dass der da eben auch dagegen verstößt. Also hatte ich den Eindruck, das war euch auch ein sehr wichtiges Thema.
Ja, ja. Jetzt im Moment habe ich gerade neulich so ein Interview von Felix Klein, der oberste antisemitische Beauftragte von Deutschland. So, er findet irgendwie okay, dass man Gaza neu entwickeln sollte, wie Trump das vorstellt. Und Merz, glaube ich, hat so gesagt, dass er wird vielleicht Netanyahu nach Deutschland einladen und nicht verhaften nach der internationalen Gerichtshof das verlangt. Und das ist schwierig. So, wenn Deutsche in dieses Thema gehen, dass wir als Deutsche so selektiv umgehen kann, wenn wir Menschenrechte anerkennen wollen oder nicht. Und gerade für Deutschland ist es eine schwierige Lage. So, wenn es geht um Lehre der Vergangenheit, dann ist es schon wichtig, dass Deutschland dazu erkennt, dass es dazu steht. In jeder Gegebenheiten und nicht nur, wenn es passt. Und nicht einseitig die Schuld gegenüber nur Juden, dass er ein großer Schuld da ist. Und dass nicht Juden unbedingt vergleichen 1:1 mit Israel. Das ist problematisch für viele Juden. Und diese, so ist es ein bisschen einfach gestrickt und es mag so eine gewisse dogmatische Verhaltung zu gewissen Sachen, die sehr schwierig sind. Und auch die Bereitschaft, wenn Sachen schwierig sind, einfach auszuhalten. So, okay, wir können vielleicht in dieser Frage mit Israel und Palästina, okay, you know, nicht auf eine ganz klare Linie zu begeben, aber sagen, okay, wir halten uns da raus und wir lassen, aber wir bieten dann einen Raum dafür, wo es vielleicht so darüber diskutiert werden kann. So ein bisschen Schiedsrichter zu spielen. Aber es ist super schwierig, wenn Deutschland ein bisschen das einer Moralpolizei irgendwie gegenüber anderen zu spielen. Das ist Deutschland nicht in der Lage, das zu machen.
Ich finde es ja interessant, vom Gedanken her auch zu sagen, naja, also man kann auch erst quasi als Deutschland so eine Idee von sich selber haben, wenn man da vielleicht auch ein paar eigene Probleme mal überwindet, die man noch hat und wo man nie einen ausgewogenen Umgang mitgefunden hat.
Ja, es ist schwierig für Deutschland, ganz ehrlich, so zu agieren nach draußen, wenn es so für innere Schwierigkeiten und beantwortete Fragen haben. Aber so irgendwie die Lage, in der Deutschland jetzt gerade befindet, ist nicht so, dass man nur auf sich selbst schauen kann. Es muss so irgendwie gleichzeitig alles passieren, weil es gab so viele Jahrzehnte, wo es zu wenig gemacht wurde. Und jetzt ist in einer Lage, wo alles passiert gleichzeitig. Ja, und das wird super schwierig. Ja. Und was du vorher angeschildert hast, braucht eine gewisse Führung. Aber es braucht, dass die Leute das mitmachen auch.
Chris Reiter, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Marco. Es hat Spaß gemacht.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da könnt ihr sie hinterlassen, sowie auf Mastodon und Reddit. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.